Am Mittwoch, den 9. März, diskutiert das Europäische Parlament abends einen Entwurf für eine Entschließung zu der Vorgehensweise der EU gegenüber dem Iran. Vor allem seit den Wahlen im Iran im Juni 2009 mit dem vermuteten Wahlbetrug durch das Regime und den Aufständen und der repressiven, gewaltsamen Niederschlagung dieser Aufstände im Herbst 2009 muss sich die EU und das Europäische Parlament eine neue Strategie und Verhaltensweise gegenüber dem Iran überlegen. Am Donnerstag, den 10. März, wird dann im Europäischen Parlament über diesen Entschließungsantrag abgestimmt werden, um längerfristig die Position der EU gegenüber dem Iran festzulegen. Wir haben von Fokus Europa zu diesem Thema Abgeordnete verschiedener Fraktionen im Europäischen Parlament eingeladen und konnten für eine von uns organisierte Studiodebatte Frau Barbara Lochbieler von den Grünen, Fraktion Groupe des Verts, The Greens, Herrn Dr. Andreas Schwab von der CDU, Fraktion Parti Populaire Européen, European People's Party, und Frau Sabine Lösing von der Linkspartei, Fraktion Groupe Confédéral de la Gauche Unitaire, Group of the European United Left, gewinnen. Von einem Studio im Parlamentsgebäude in Straßburg diskutieren wir mit diesen drei den Entschließungsantrag, den der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten ausgearbeitet hat, über den das Parlament am Mittwochabend diskutiert und über den am Donnerstag dann abgestimmt werden wird. Interessant ist dabei vor allem die Frage, inwiefern durch Sanktionen das diktatorische Regime im Iran dazu gebracht werden kann, die Menschenrechte zu respektieren und unabhängige Kontrollen seines Nuklearprogramms zuzulassen. Deutschland ist innerhalb der EU der wichtigste Handelspartner des Irans. Daraus ergibt sich auch eine besondere Verantwortung. Dazu kommt, dass wir als Freiburger Sender eine besondere Betroffenheit haben, weil Freiburg eine Städtepartnerschaft mit Isfahan hat. Dr. Schwab ist von dem Freiburger Wahlkreis, also vielleicht können wir das in seinem Fall auch noch einbauen. Im Zuge der repressiven Reaktion des iranischen Regimes auf die Proteste vom Herbst 2009 hat sich die Menschenrechtssituation im Iran weiterhin massiv verschlechtert. Ich würde Sie bitten, jeder von Ihnen eine kurze Stellungnahme, was die Position gegenüber dem Iran und die Grundzüge der Iran-Politik Ihrer Fraktion ausmacht. Möglichst kurz, damit wir alle zu Wort kommen und danach noch in die Debatte kommen können.
Also wir in der Grünen Fraktion, aber ich glaube, ich kann sagen, in der gesamten Iran-Delegation, die ist fraktionsübergreifend, war nach den Wahlen im Iran im Sommer 2009 die Menschenrechtsverletzungen, die waren da sehr zentral. Da geht es zum einen, dass der Staat die Demonstranten festgenommen hat, es sind Leute willkürlich verschwunden, es gab extra legale Hinrichtungen, in Gefängnissen wurden die Menschen schwer gefoltert und dann gab es eine ganze Reihe von Schauprozessen, muss man sagen, weil weder Verwandte noch Anwälte Zugang hatten. Und gleichzeitig hat das Regime gelernt, die Technologie zu nutzen, dass die Menschen ihren Widerstand, ihre Opposition nicht mehr kommunizieren können durch Facebook, durch vernetzte Kommunikation, durch Mobiltelefone. Und diese Kombination von Unterbrechung der modernen Kommunikation mit Erhöhung der staatlichen Repression hat dazu geführt, dass die Menschenrechtslage extrem schlecht geworden ist.
Danke. Also ich glaube, dass wir im Europäischen Parlament hier fraktionsübergreifend mehr oder weniger vergleichbare Positionen gegenüber der iranischen Führung vertreten. Man muss ja zunächst mal unterscheiden, dass das iranische Volk immer wieder auch Freiheitsbewegungen gestartet hat. Und deswegen glaube ich, dass zunächst wichtiger ist, darauf hinzuweisen, dass der Iran eben eine außerordentlich autoritär regierende Führungsschicht hat, aber dass das iranische Volk von diesen nicht in Mithaftung genommen werden soll. Zum Zweiten glaube ich, dass wir zwei Elemente zusammenführen müssen. Zum einen, Frau Lochbieler hat zu Recht darauf hingewiesen, ist die Menschenrechtssituation im Iran außerordentlich schwierig. Wir haben im Jahr 2011 mehr als doppelt so viele Hinrichtungen gehabt als im Jahr 2010. Und zum Zweiten ist natürlich auch die Schwierigkeit diejenige, dass im Bereich der Nuklearpolitik der Iran nicht mit offenen Karten spielt und hier die internationale Gemeinschaft unbedingt zusammengehalten werden muss, damit dem Iran klargemacht wird, wir sind bereit, eine friedliche Nutzung der Nukleartechnologie zu akzeptieren, aber nicht für militärische Zwecke. Und ich denke, hier hat der Iran dringend Aufklärungsarbeit zu leisten.
Danke. Ja, was die Menschenrechtslage im Iran betrifft, denke ich, sind wir uns fraktionsübergreifend einig. Der Iran Die Gesellschaft im Iran ist eine wunderbare, breit gefächerte Zivilgesellschaft. Die Frauen spielen eine große Rolle. Es gibt 60% der Studenten im Iran sind Frauen und das Potenzial dieser Gesellschaft wird unter diesen Repressionen überhaupt nicht genutzt. Es ist wirklich eine fürchterliche Situation, was die Menschenrechte betrifft und gerade eben auch die Situation junger Menschen und die Situation der Frauen. Was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet von den anderen Fraktionen ist, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Ich habe jetzt auch einen Alternativbericht eingereicht, in dem ich stärker auf die Perspektiven versucht habe einzugehen und zu versuchen, eine realistische Perspektive zu entwickeln. Das heißt aus unserer Sicht, wir haben eine große Verantwortung gegenüber den Menschen im Iran und die müssen wir nutzen in der Weise, dass wir eine politische Lösung anstreben und dass wir aber auch Schritte in die Richtung einer politischen Lösung gehen. Und da, um es jetzt in Kürze zu sagen, sind für uns zwei Aspekte ganz besonders wichtig. Auch was die nuklearen Aspekte betrifft, was die gesellschaftlichen Aspekte betrifft, so denken wir nicht, dass im Rahmen eines Bedrohungsszenarios wirklich diplomatische Veränderungen möglich sind. Und wir denken auch nicht, dass Sanktionen einen Weg wirklicher Veränderungen beschreiten können. Wir denken, dass beide Szenarien eher die reaktionären Kräfte im Iran unterstützen und auch die moderateren oder fortschrittlichen Kräfte innerhalb des Regimes nicht stützen. Wir gehen davon aus, dass auch das Regime im Augenblick kein monolithischer Block ist und dass es wichtig ist, wenn wir Veränderungen herbeiführen, dass wir eben die Möglichkeiten den moderateren Kräften oder den fortschrittlichen Kräften auch innerhalb des Regimes die Möglichkeit geben, Veränderungen wirklich herbeizuführen.
Danke. Also, dass dieses Konzept des Wandels durch Annäherung gescheitert ist, denke ich, die Erkenntnis hat sich allgemein durchgesetzt, weil dieser Wandel durch Annäherung findet seit einiger Zeit statt und die Repression des Regimes hat eher zugenommen oder hat massiv zugenommen in letzter Zeit. Die Frage der Sanktionen ist natürlich, denke ich, schon strittig. Also ein Teil der Sanktionen zielt ja auch darauf ab, Kriegswaffentechnologie an den Iran zu verhindern oder eben auch zu verhindern, was Sie ja schon angesprochen hatten, dass der Iran dieses Nuklearprogramm weiter ausbaut bzw. eben auch militärisch nutzen kann. Würden Sie, Frau Lösing, widersprechen, was die Sanktionen angeht?
Man muss unterscheiden, welche Sanktionen. Ich meine, es klingt gut und da wäre ich auch dafür, die moderaten Kräfte zu unterstützen, dass es auf Veränderung kommt. Die Führer der moderaten Kräfte, Karoubi und Mousavi, sind letzte Woche verhaftet worden bzw. verschleppt worden. Die Botschaft in Brüssel dementiert, dass es überhaupt Fakt ist. Insofern haben wir es schon mit einem System zu tun, das mit sehr viel Gewalt operiert. Und deshalb muss man zuhören, was diejenigen in der iranischen Gesellschaft sagen, die von innen heraus eine Transformation wollen. Und die sagen, Sanktionen, soweit sie die Bevölkerung treffen, sind sie nicht dafür. Aber wir haben genügend auch Vertreter von Frauenrechtsgruppen, ethnischen, religiösen Minderheiten und so weiter hier bei uns im Parlament gehabt, die gesagt haben, gezielte Sanktionen, insbesondere gegenüber Personen, die schwerste Menschenrechtsverletzungen auf sich geladen haben, die sind sehr wohl zu befürworten. Soweit sind wir in der EU noch nicht. Wir haben das jetzt in diesem Bericht wieder aufgenommen. Das wäre eine Möglichkeit. Generell bei den Sanktionen ist es wirklich schwierig. Sie sind ja ein Instrument, das ein Teil des Bedrohungsszenarios ist. Und wenn man sich über den Atlantik da einhört, in den USA gibt es durchaus auch Politiker, die sagen, man muss Sanktionen strenger machen, weil sonst, was ist die nächste Folge? Die nächste Folge wäre vielleicht ein militärischer Angriff und dem kann niemand das Wort reden, der irgendwie politisch vernünftig ist. Selbstverständlich sind wir auch für eine politische Lösung. Und jetzt muss ich zeigen, wie weit die Sanktionen greifen. Was ich höre, ist, die wirtschaftliche Situation ist sehr schwierig im Iran. Zusätzlich kommt, dass sie Subventionen gestrichen haben für Grundnahrungsmittel und Beförderung. Und sie haben auch seit 30 Jahren Revolution nicht in wirtschaftliche Entwicklung investiert. Also so treffen wahrscheinlich die Sanktionen schon auch breitere Schichten der Bevölkerung. Aber die Regierung kann ausgleichen, weil sie eben sehr viel Öl und Gas haben. Und wenn nur ein bisschen der Ölpreis steigt, hat diese kleine Gruppe, die quasi ihre Bevölkerung schon fast als Geiseln hält, enorm viel Geld an der Hand, wo sie dann ausgleichen kann. Also es ist schwierig nachzuweisen, dass empirisch Sanktionen was bringen, weil die Sanktionen, die wir in der Vergangenheit hatten, waren dafür gedacht, dass man die iranische Führung bewegen soll, bei dem Nukleardossier zu verhandeln. Das haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, man muss ja feststellen, sie sind jetzt weiter mit dem Nuklearprogramm. Also in der Engführung haben sie nichts gebracht. Sie haben natürlich aber das Wirtschaften der Regierungsgruppe da schon erschwert.
Also gut, ein Punkt bei den Sanktionen ist natürlich auch, dass gerade Russland weiterhin gerne Nukleartechnologie exportiert. Das scheint ja im Fall des Irans eine Rolle zu spielen.
Also ich glaube, dass, und da würde ich gerne Frau Lösing widersprechen, ich glaube schon, dass Sanktionen notwendig sind, weil sie natürlich auch ein Signal nicht nur an den Iran geben und an die iranische Führung, sondern in die Region insgesamt. Denn der Iran ist sicherlich das autoritärste Regime in dieser Region, aber Syrien ist ja wie der Iran ebenfalls bereit, in der Region terroristische Gruppen beispielsweise zu unterstützen. Und deswegen glaube ich, dass damit zunächst mal ein Signal insgesamt auch von der internationalen Gemeinschaft gesendet werden muss, dass es bestimmte Grenzen gibt, die wir akzeptieren und dass über bestimmte Grenzen heraus nicht gegangen werden darf. Aber natürlich ist richtig, darauf wurde vorher schon hingewiesen, dass wir bei Sanktionen am Ende die richtigen Personenkreise treffen müssen. Und ich glaube, die Städtepartnerschaft Freiburg-Isfahan hat lange versucht, mit der Zivilgesellschaft effektiv zu kommunizieren, hat da natürlich auch bestimmte Schwierigkeiten am Ende getroffen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch europäische Mittel und ich möchte gerne mal dieses europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte erwähnen, für das immerhin in den nächsten 7 Jahren 1 Milliarde Euro zur Verfügung stehen, wo wir auch Möglichkeiten haben, die Zivilgesellschaft zu stärken, ohne die Führung im Iran mit einzubeziehen. Und ich glaube, dass wir an der Stelle stärker überlegen müssen, wie wir europäische Werte in diese Diskussion einbringen und damit die Zivilgesellschaft, wo ich ja durchaus ein wirkliches Bedürfnis sehe, stärken und gleichzeitig aber vielleicht auch mit einer schwarzen Liste Personenkreise, die in Europa wirklich keine Akzeptanz mehr finden dürfen, ein Stück weit auch international ächten. Also ich glaube, Sanktionen sind wichtig, aber sie können es alleine nicht schaffen.
Frau Lösing, was würden Sie vorschlagen? Was wäre eine sinnvollere Strategie der EU gegenüber dem Iran?
Ja, Sie sprachen ja eben von hatten diesen Begriff Wandel durch Annäherung eingeführt. Ich muss sagen, dass ich diesen Wandel durch Annäherung nicht wirklich erkennen kann. Wenn ich von Diplomatie spreche, dann geht es nicht wirklich darum, dass ich jetzt den Partner, mit dem ich diplomatische Verhandlungen aufnehme, ich sage jetzt mal ganz toll finde, sondern es geht darum, dass ich zielorientiert diplomatisch mit ihm arbeite. Und da kann es natürlich dann nur funktionieren, wenn es auch eine Situation der gegenseitigen diplomatischen Anerkennung gibt. Und ich denke, dass eine Diplomatie, die so nach dem Mittel funktioniert, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt, die ist meines Erachtens von vornherein zum Scheitern verursacht. Besonders was jetzt zum Beispiel die nukleare Situation betrifft. Es ist ja so, dass es durchaus viele Menschen, auch nicht nur Menschen, die jetzt das gegenwärtige Regime unterstützen, dass viele Menschen im Iran selbst durchaus den Wunsch verspüren, Nuklearwaffen zu haben, weil sie Angst haben. Weil es in der Vergangenheit Situationen gegeben hat, ich erinnere jetzt zum Beispiel nur an die Unterstützung des Irak im Kampf gegen den Iran. Ich will da jetzt nicht alle Szenarien aufzählen. Aber wenn die Bevölkerung Angst hat, dann besteht der Wunsch nach Nuklearwaffen. Ob er nun berechtigt ist oder ob er sinnvoll ist, da will ich hier drüber diskutieren. Aber in einer Situation der Angst ist natürlich die Bevölkerung eher bereit und ist das Regime weniger, also eher Bevölkerung ist eher bereit, sich nukleare Waffen zu wünschen. Und das Regime wird oder es besteht die Möglichkeit, dass sie gerade diese Situation dann eben auch ausnutzt. Ich befürchte, dass durch diese Art von Sanktionen, Frau Lochbieler hat es ja durchaus auch eingeräumt, dass sie die Zivilbevölkerung treffen, die anti-westlichen Stimmung und die islamistischen Stimmung in der Bevölkerung natürlich eher fördern. Also zwei Grundforderungen oder zwei Grundphilosophien unserer Politik sind eben einmal Aufgabe des Bedrohungsszenarios und durchaus eben auch eine Nicht-Angriffsversicherung gegenüber dem Iran und eine Diplomatie aufgrund gegenseitigen Respektes und gegenseitiger diplomatischer Anerkennung.
Es ist natürlich jetzt allerdings so, dass der Iran gerade selbst auch gewalttätige Szenarien entwirft, gerade wenn es zum Beispiel um die Politik gegenüber Israel geht, wo Ahmadinejad ja bekanntermaßen, das wird ja oft zitiert, diesen Spruch losgelassen hat, Israel solle von der Landkarte verschwinden. Also da sind ja durchaus auch aggressive Szenarien, die von iranischer Seite aus aufgebaut werden. Vielleicht können wir konkret zu der EP-Geschichte übergehen. Also das Parlament wird am Mittwoch über seine künftige Iran-Strategie debattieren. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten hat hat dazu einen Entwurf vorgelegt, der im Ausschuss mit großer Mehrheit angenommen wurde, also von daher auch gute Chancen hat, hier durch das Parlament zu kommen. Vielleicht können Sie kurz zu dem Papier und dem Strategiewechsel was sagen. Also erkennen Sie eine Richtungsänderung in dem künftigen Iran-Politik der EU oder was halten Sie für besonders hervorhebenswert an der Geschichte?
Also die Grundstruktur ist ja, dass man sowohl die internen Entwicklungen, was autoritäres Verhalten gegenüber der Bevölkerung angeht, Menschenrechtsverletzungen, aber auch das Nukleardossier und die Rolle, die Iran in der Region spielen kann, dass man das zusammengebunden hat und das ist in sich richtig. Wenn ich das vergleiche mit ganz früheren Berichten, da war die EU-Position, dass man versucht hat, die USA zu bewegen, immer noch sich auf diese Positionierung der EU einzustellen. Das braucht man jetzt nicht mehr, weil der jetzige US-Präsident es genau richtig macht, der eben auch auf eine politische Lösung setzt und nicht mehr auf so eine grobe Bedrohung. Nochmal zu dem Nukleardossier, das ist ja ein Teil in dem Bericht. Da wird darauf abgezielt, dass der Iran mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenarbeitet. Das wird als großes Defizit gesehen. Es wird in Punkten aber auch anerkannt, dass Nachbarländer wie die Türkei behilflich waren, etwas zu verhandeln. Ich finde, das ist sehr differenziert. Ich finde, da muss ich Frau Lösing widersprechen. Also ich würde nicht sagen, dass die iranische Bevölkerung Angst hat vor einem Nuklearangriff von Nachbarn. Das hat man uns früher auch immer eingeredet. Das glaube ich, wenn man solche Alltagsprobleme hat wie die zum Überleben und solche Schikanen ausgesetzt ist, dann ist das Zweite etwas sehr Abstraktes. Was ich aber höre, ist diese Ungleichbehandlung von Staaten im internationalen Kontext. Das war ja auch bei dieser Nicht-Weiterverbreitungsvertragskonferenz ganz deutlich. Warum will man einem Staat aberkennen, Nuklearwaffen zu haben, wenn die anderen, die Nuklearwaffen haben, nicht abrüsten? Wir konnten das aber eigentlich relativ gut formuliert, diese Debatte in diesem Bericht. Also ich finde, der Nuklearteil ist da, das Nukleardossier ist gut rübergekommen. Es wäre falsch, wenn jetzt der Eindruck entstünde, das Europaparlament setzt auf eine Isolationspolitik gegenüber dem Iran. Dem ist nicht so. Ich finde, eine Forderung ist sogar, dass man wann auch immer, weil die Verhältnisse so jetzt so sind, wie sie sind, aber durchaus bald dazukommen sollte, eine EU-Botschaft in Teheran aufzumachen. Das ist ein sehr wichtiges Land dort. Man braucht Teheran, wenn man sich die Regionalpolitik anzieht, wenn die internationalen Truppen aus Afghanistan abziehen. Ja, man muss sich ja gemeinsam verständigen, wie das sein wird. Man braucht eine Aussöhnung zwischen Irak und Iran. Die hatten 8 Jahre lang blutigsten Krieg miteinander. Und man muss auch jetzt sehen, dass im Zuge von nicht nur WikiLeaks, aber da wissen wir das eben breiter, die arabischen Nachbarstaaten ihrerseits nicht unbedingt Vertrauen haben in die Führungsrolle Irans in der Region. Und das haben wir auch ein bisschen gestreift. Ich muss jetzt selber sagen, was ich bearbeitet habe in der Vergangenheit, kam der Aspekt noch in der Differenziertheit zu kurz. Da war eben Menschenrechte, weil die iranische Regierung so reagiert hat und immer noch reagiert, die Dominante. Und deshalb finden Sie in dem Teil Menschenrechte, interne Entwicklung eben auch deutlich aufgeschlüsselt, dass auch ethnische Minderheiten, religiöse Minderheiten hier Großes zu erleiden haben. Was nicht drin ist, ich habe das angesprochen, ist die Steigerung der Repression in den nächsten Wochen, wo ja auch Zivilgesellschaft und Opposition im Iran aufgerufen haben, sich für Freiheitsrechte zu organisieren und auch breit das gelungen ist, wenn man den Bloggern glauben kann und eben die Regierung verboten hat, beziehungsweise im Parlament selber auch noch die 2 Oppositionsführer, die für eine islamische Republik sind, die haben gefordert, die hinzurichten. Also das hoffen wir, dass wir, wenn wir im Plenum abstimmen, dass das hinzu aufgenommen wird.
Ja, die Aufstände oder die Demokratiebewegung, die Teile der arabischen Welt erfasst hat, ist ja auch im Iran eben nicht spurlos vorbeigegangen. Also auch da wird das allmählich spürbar. Haben Sie eine Position zu dem Papier?
Klar, ich würde sogar hinzufügen, dass die Position der iranischen Regierung sehr stark sich verändert hat im Laufe der Zeit, während am Anfang ja sehr stark darauf hingewiesen wurde, dass die Revolutionsbewegungen ein Stück weit zu unterstützen wären seitens der islamischen Führung in Teheran, sind sie am Ende dann dazu übergegangen, sie zu kritisieren. Das zeigt natürlich auch, dass Iran keine Strategie hat, wie man damit umgehen muss. Ich glaube, generell ist dieser Bericht, den wir abstimmen, natürlich dazu angelegt, eine Gesamtstrategie zu haben gegenüber dem Iran. Und das halte ich für außerordentlich positiv. Ich bedauere allerdings, dass natürlich durch die Äußerungen von Herrn Amano, die den besorgniserregenden Umgang des iranischen Regimes mit der Auskunft über die Nuklearanlagen, das Ganze wieder ein Stück weit überlagern wird. Aber dafür ist der Iran auch ein Stück weit selber verantwortlich. Ich glaube, dass es eine Chance auch für den Iran gewesen wäre, diese Resolution zum Anlass zu nehmen, sich dieser Gesamtstrategie der Europäischen Union zu stellen. Und wenn dies jetzt wieder überlagert wird von der Nukleardiskussion, dann ist es wirklich besorgniserregend. Und ich finde das ein Stück weit auch eine Schwierigkeit, der wir uns nicht ganz entziehen können. Auch wenn wir eine Gesamtstrategie haben wollen, bleibt die Nuklearfrage natürlich auf der Tagesordnung. Mhm.
Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Vielleicht eine kleine Stellungnahme von jedem von Ihnen, noch eine Runde, dann müssen wir aus dem Studio. Ja. Ich hatte in der Einleitung gesagt, dass Deutschland als wirklich der größte Handelspartner des Irans innerhalb der EU sicher eine besondere Verantwortung hat. Die Bedrohung Israels durch den Iran ist sicher ein weiterer Punkt, der, denke ich, auch gerade für die deutsche Politik eine Rolle spielen müsste. Meinen Sie nicht, dass Deutschland durch diese engen Handelsbeziehungen zum Iran die Möglichkeit hätte, mehr Einfluss zu nehmen? Und wenn ja, wie würden Sie sich den wünschen?
Gut, ich denke, das habe ich von Anfang an deutlich gemacht. Das bezieht sich dann ja durchaus dann wieder auf Sanktionen und Ähnliches. Ich denke, also aus meiner Sicht werde ich von zwei verschiedenen Richtungen bewegt, was die Iran-Politik betrifft. Einmal, was die Situation der Menschenrechte betrifft und zum anderen die Kriegsgefahr. Und das beides ist gleichermaßen wichtig. Und die große Sorge, die eben auch unsere Fraktion hat, dass es doch unter Umständen mal einen Krieg gegen den Iran geben könnte, wird durch diesen Bericht nicht wirklich außer Kraft gesetzt, weil wir keine wirklichen Alternativen und keinen zukunftsweisenden Wandel in der Iran-Politik in diesem Bericht erkennen können. Und von daher bleibe ich dabei, was ich zu Beginn eben auch gesagt habe, dass wir einen grundsätzlicheren Wandel in der Iran-Politik herbeiführen wollen. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft darüber noch mehr mit den anderen Fraktionen auch diskutieren können, inwieweit es nicht doch möglich wäre, das Bedrohungsszenario gegen den Iran zurückzufahren. Und da kann die Handelspolitik mit dem Iran natürlich nicht viel dran ändern.
Danke.
Also richtig ist, da haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass natürlich Deutschland der größte Handelspartner des Iran in der Europäischen Union ist. Daraus ergibt sich eine große Verantwortung. Allerdings muss man diese Verantwortung auch richtig nutzen, denn sie kann nicht darin bestehen, nun sinnlos alle Handelsverbindungen zu kappen. Denn es sind ja auch gerade zivilgesellschaftliche Kräfte, die davon am Ende auch profitieren und davon betroffen sind. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eine zweiseitige Strategie brauchen, die auf der einen Seite klar macht, auf der internationalen Ebene ist der Iran vollkommen isoliert mit seiner nuklearen Politik. Aber auf der anderen Seite braucht die Europäische Union und ist die Europäische Union auch bereit, Strategien zur Einbeziehung der Zivilgesellschaft auch in die Aufklärung zu bekommen. Ich darf nur daran erinnern, dass beispielsweise der Sender Euronews inzwischen auch auf Farsi im Iran abrufbar ist. Das heißt, es gibt auch unabhängige Informationen für diejenigen, die diese lesen und hören wollen. Und ich glaube, dass wir, darauf möchte ich nochmals zurückkommen, das Europäische Instrument für Demokratie und Menschenrechte im Iran wirklich nutzbringend einsetzen könnten, beispielsweise auch zur Förderung von Rechtsanwälten und Gerichtsbediensteten. Und ich glaube, dass wir da als Europäer unsere Chancen noch nicht alle genutzt haben.
Danke. Frau Lochbihler.
Zu dem, was jetzt schon gesagt wurde, wollte ich auf das Schicksal hinweisen von zum Beispiel Christen, die im Iran vom muslimischen Glauben zum Christentum gewechselt haben. Darauf steht die Todesstrafe. Und auf Homosexuelle und Lesben, auch darauf steht die Todesstrafe. Und wir haben eine Zunahme von Menschen, die auch aus politischen Gründen und aus den eben genannten flüchten in die Türkei. Da brauchen sie kein Visum. In der Türkei gibt es kein Flüchtlingsrecht, die sind da gestrandet. Wir haben einen Anstieg von über 30% zwischen 2009 und 2010. Wo sollen die denn hin? Und hier fand ich es gut, dass die deutsche Regierung 2010 bereit war, 50 Personen aufzunehmen, die eben nicht in ihr Land zurückkommen können. Und ich finde, es würde uns gut anstehen, mehr aufzunehmen. Die Bereitschaft auch von einzelnen Städten dazu gibt es. Und wir haben auch Iraner und Iranerinnen in Deutschland, die hervorragend hier integriert sind, die ein soziales Netzwerk haben, die da auch unterstützen würde. Und ich finde, man kann nicht zuwarten, bis das noch größer wird oder eben die Leute wieder in den Iran zurückgeschickt werden. Also hier, denke ich, hat Deutschland auch könnte eine noch positivere Rolle spielen, indem sie mehr aufnimmt.
Frau Lochbieler, Herr Dr. Schwab, Frau Lösing, vielen Dank.
Danke auch.